Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 195. Heute mit dem großen Finale und Abschluss unserer Roadshow durch Deutschland. Wir waren in den letzten Wochen und Monaten in 5 Städten: Hamburg, Berlin, Köln, München und nun in Mannheim bei Johannes Klisch von Snox. Das war ein super Event. Über 100 Leute haben unseren Podcast live gelauscht und haben richtig geil genetzwerkt. Also es war richtig geil. Natürlich das Netzwerken, aber auch der Podcast an sich, das Gespräch mit Johannes. Und das ging richtig deep. Wir haben zurückgeschaut über das, was ihn 2023, ihn und Snox, beschäftigt hat. Was waren seine großen Baustellen, sowohl unternehmerisch, aber natürlich auch im Bereich Amazon und Amazon PPC, und haben dann den Blick nach vorne gerichtet. Wo sieht er die großen, ja, Challenges und Schwerpunkte, die er in seinem Amazon und Amazon Ads Business legt und legen wird? Angereichert das Ganze mit sehr, sehr viel kontroversen, krassen Standpunkten von Johannes und Tipps und Tricks, wie er seine Amazon Ads mit Snox aufs nächste Level gehoben hat und heben wird. Meiner Meinung nach ein absolut geiler Podcast, richtig gut, sehr viele geile, konkrete Tipps, eine absolute Hörempfehlung. Von daher jetzt direkt rein in diese Folge. Was für ein geiler Abschluss. Viel Spaß damit.
Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
Moin Johannes!
Freut mich, hier zu sein!
Bei dir zu Hause!
Ja, echt, hier fühlt es sich an wie im Wohnzimmer.
Ist so? Weil es schon gemütlich ist?
Ja, und ich glaube wirklich, wenn man es rational betrachten würde, verbringe ich fast mehr Zeit als daheim im Wohnzimmer hier.
What?
Im Büro.
Ist es so?
Komm. Ja, wenn man jetzt so schlafen und so jetzt abziehen würde, Wachzeit. Unter der Woche auf jeden Fall.
Arbeitest du nicht von zu Hause aus?
Boah, fast nie, weil ich es so vom Kopf trennen will. Okay. Wenn ich jetzt gleich auch nach dem Event nach Hause gehe, dann habe ich auch null Probleme abzuschalten, weil ich dann genau drauf, sage ich mal, trainiert bin. Wenn ich daheim bin, dann ist es privat.
Geht mir auch so. Ich fahre auch eigentlich immer ins Office. Ich habe auch nur einen kurzen Anreiseweg und dann versuche ich eigentlich auch immer abzuschalten. Das klappt natürlich nicht immer. Ich meine, Slack auf dem Handy, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, Social Media und Co. Also wird natürlich dann schwierig. Yes. Worüber sprechen wir eigentlich jetzt in den nächsten 60 Minuten? Wir wollen ein bisschen verstehen, was bei euch in den letzten 12 Monaten abgegangen ist. Waren taffe 12 Monate, glaube ich, für den gesamten E-Commerce. Und ja, was habt ihr daraus gelernt? Was habt ihr daraus gelernt, speziell im Amazon, Amazon Ads Bereich? Du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, Alter Flo, ich bin richtig tief drin. Also von daher können wir richtig tief reingehen, was das Thema Amazon Ads angeht. Habe ich auch richtig Bock drauf. Und wir wollen natürlich auch noch einen Ausblick geben. Was ist euer Fokus für die nächsten 12 Monate? Was priorisiert ihr gerade insgesamt im E-Commerce-Game, aber natürlich auch im Amazon und Amazon Ads-Game? Von daher, erzähl mal, wie waren die letzten 12 Monate für euch?
Also overall als Company würde ich sagen, war es vor allem geprägt durch personelle Veränderungen. Mhm. Hier im Vorgespräch habe ich auch mit jemandem gesprochen. Mein Cousin ist rausgegangen im November, Dezember aus dem Unternehmen. Das wissen auch viele noch gar nicht, weil natürlich, ich poste jetzt nicht auf LinkedIn, okay, ich bin jetzt irgendwie alleiniger Gründer in der Firma, aber das könnt ihr euch vorstellen, der ist ja auch Familie. Mein Cousin ist natürlich irgendwie auch eine sehr intensive Zeit gewesen. Es ist alles in Ordnung, bevor da jetzt irgendwelche blöden Gerüchte entstehen, sondern er macht jetzt einfach, sage ich mal, fokussiert sich auf sein Privatleben. Aber auch so, sage ich auch intern immer, haben wir so uns umstellen müssen als Team. Also konkret in Zahlen zu sprechen, letztes Jahr haben 30 Leute das Unternehmen verlassen, also 30% der Company. Und 33 haben wir eingestellt. Also wir sind immer noch gewachsen und das hat nichts mit wirtschaftlichen Problemen zu tun gehabt, sondern einfach so, wir mussten erneuern. Das hört sich im Personalkontext immer super hart und eklig an und das will ich auch eigentlich gar nicht, aber ich will auch ehrlich sein und intern habe ich immer wieder natürlich Mut machen müssen. Und eine Metapher, die ich ganz oft verwendet habe, um das zu verdeutlichen. Man kennt ja den Fußballverein TSG Hoffenheim. Und die sind aus der vierten Liga in die erste Liga irgendwie in 4-5 Jahren aufgestiegen, also jedes Jahr. Und dann habe ich gefragt, vielleicht auch eine Schätzfrage in die Runde, wie viele Spieler aus der dritten Liga, aus dem Kader, waren auch dann in der ersten Liga im Kader? Keiner? 3 bis 5? 3?
Für ein halbes Jahr oder was?
Also sehr gut, es waren tatsächlich 3 Leute. Also 3 Leute, im Fußballkader realistisch hat so 25 bis 30 Leute, je nachdem, wie weit man es fasst. Also 10% der Leute, sage ich mal, haben es aus der dritten Liga bis zur fast Herbstmeisterschaft oder Herbstmeisterschaft geschafft. Und so ein bisschen war jetzt auch bei uns das letzte Jahr geprägt. Wir hatten halt viele Leute in den letzten Jahren. Wir sind von irgendwie, ja, von null im Endeffekt, aber auch von um die 10 Millionen, wo die ersten Führungskräfte angefangen haben, sind wir jetzt letztes Jahr irgendwie auf 72 Millionen Euro gewachsen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Anforderungsprofil an Leuten, die du brauchst, etc. Und wir sind wirklich, wir haben sehr, sehr, sehr viel Abfindung letztes Jahr gezahlt und haben mit allen tolle Lösungen gefunden. Trotzdem war das Jahr deswegen für mich das allerhärteste Jahr, was wir je bei Schnox hatten, muss ich ehrlich zugeben. Gar nicht wirtschaftlich, sondern weil wir ja 30 Leute haben das Unternehmen verlassen müssen und so weiter, will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil wir einfach uns jetzt für die Champions League, für die 100 Millionen ready machen müssen. Da sind wir jetzt, das Avenger-Team, sage ich immer, steht jetzt, wir sind ready, aber es war auch sehr intensiv letztes Jahr.
Krass, wir sind ja ähnlich groß, glaube ich, so was die Mitarbeitendenanzahl angeht. Du meinst 100 Leute bei euch oder?
Genau, in der Snox GmbH, also das Sockengeschäft, sage ich immer, sind wir 100 FTEs, also wirklich Vollzeitleute. Und dann haben wir auch Snox Salting, da sind wir irgendwie 20, glaube ich. Dann haben wir noch unser Café und so weiter. Also plus minus so um die 140 Leute, sagt aktuell mein Personio.
Okay, krass. Und wir sind so knapp 100 Leute und ja gut, sind auch gewachsen, aber ich kenne genau auch diese Challenges, irgendwie jetzt das Unternehmen vorzubereiten für die nächste Phase des Wachstums. Du hast einfach ganz andere Herausforderungen und ja, musst leider Gottes dann auch mal Spielerinnen austauschen. Ja, gehört leider dazu. Ja. Und wenn du jetzt, was hast du gelernt, also aus dieser Zeit, dass das Richtige war, so vorzugehen. Also diese Erkenntnis muss man erstmal haben. Also zu sagen, okay, hey, du musst einen Plan haben, wo du hin willst und dann auch dann natürlich dann entsprechend Snox umbauen. Und wo holst du dir so die Bestätigung, dass es richtig ist? Oder?
Boah, schwierige Frage. Weil man darf ja nie vergessen, dass man irgendwie vor allem als Geschäftsführer von einer plus minus 100 MitarbeiterInnen-Company natürlich meine Aufgabe ist, uns sicherzustellen für, würde ich sagen, realistisch so 6 bis 18 Monate. Ich glaube, das ist so ein realistischer Timeframe. Also wenn ich jetzt Sachen entscheide, würden sie sich auf unsere P&L, also Gewinn- und Verlustrechnung, so grob in 6 bis 12 Monaten, würde ich sagen, im Schnitt aus umsetzen. Das heißt, wenn ich mich auch personell gesehen jetzt entscheiden würde oder müsste, jemanden gehen zu lassen, dann, bis man das alles geklärt hat, dauert 3 Monate, bis man jemand Neues eingestellt hat, bis geonboardet ist. Also hat die Person ja erst in 12 Monaten oder diese Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, in 12 Monaten Impact. So, das muss man sich immer klar machen. Und in Bezug auf deine Frage, so was habe ich daraus gelernt ist oder wie ich mir die Bestätigung hole, ist, dass ich mich immer sehr stark hinterfrage, okay, was ist das nächste Ding? Was müssen wir als nächstes machen, um irgendwie besser, schneller, höher weiter zu werden? Und ich merke einfach, wenn Leute schon mit dem Status Quo strugglen und extreme Probleme haben, wie sollen sie es schaffen in einem Jahr, wo es noch 10-20% komplexer ist? Wie sollen sie dann noch mithalten? Gerade Führungskräfte, sage ich mal, SpezialistInnen, also Leute, die jetzt Amazon-Werbung machen, muss nicht zwingend sein, dass es in einem Jahr 10-20% komplexer ist, sage ich mal. Sei mal dahingestellt, aber für Führungskräfte, umso mehr Leute du hast, umso, sage ich mal, mehr Bereiche, wird es einfach schwerer. Und da muss ich sagen, personell ist sehr, sehr viel aufs Bauchgefühl hören, sehr viele mit anderen auch austauschen, die diesen Weg gegangen sind. Das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Themen.
Ja, krass. Kann ich unterschreiben.
Was ein Start, ey. Direkt zum
Brecher. Scheiße. So, okay. Lass uns mal auf Thema Amazon kommen. Was war da in den letzten 12 Monaten los? Bei euch?
Boah, tatsächlich, deswegen finde ich den Podcast heute spannend. Wir sind overall sind wir von 57 Millionen auf 72 gewachsen. Also overall unser Umsatz und so weiter. Nur Amazon war der einzige Sales-Kanal, der geschrumpft ist.
No way.
Deswegen finde ich das spannend, auch mit darüber zu reden. Ich will nicht über personelle Sachen sprechen im Detail, aber unser gesamtes Amazon-Team hat sich auch mehr als 30% verändert. Muss man auch sagen, war auch zwischenzeitlich keine Führungskraft da. Deswegen ist so. Deswegen will ich euch allen erstmal mit auf den Weg geben, it's a people game. Also egal, wie gut du fachlich bist und wie sehr du das drauf hast, wenn nicht die richtigen Leute zum richtigen Timing auf der Position, dann kannst du machen, was du willst. Also das verstehen auch viele nicht, wenn man selber Amazon macht, irgendwie als Gründer, Gründerin, dann läuft's, weil man selber ist ja der Faktor, Mensch. Aber wenn du dann Leute einstellst, ist scheißegal. Also wir haben eine Amazon-Beratungsfirma und trotzdem sind wir geschrumpft auf Amazon, weil wir halt nicht die richtigen Leute hatten oder das Team nicht motiviert war und so weiter. Also das würde ich sagen, war der Hauptgrund, warum es nicht funktioniert hat oder nicht so gut, wie wir es uns vorstellen. Grund Nummer zwei ist tatsächlich das ganze Thema Logistik. Wir haben auch jetzt gerade unseren Logistikanbieter umgestellt im Januar. Und ihr müsst euch vorstellen, also wenn man, wir haben irgendwie knapp 15 Millionen Euro Lagerbestand, jeden Tag gehen mehrere tausend Pakete raus, also im Onlineshop, aber dieser Logistiker befüllt natürlich auch Amazon. Müsst ihr euch vorstellen, wenn man das jetzt umstellt, das ist ein Mammutprojekt, haben wir über ein Jahr lang dran gearbeitet. Und wenn du dann auch wieder der Faktor Mensch. Dann haben wir uns einen alten Logistiker so im Oktober gekündigt, halt vor Q4 mussten wir machen. Natürlich hat er auch keinen Bock mehr. Also das ist ein People-Game. Und das Schlimme ist bei der Logistik, du kannst ja keinen Plan B haben. Also du kannst ja keine zweite Logistik haben oder von zwei, also ist total unwirtschaftlich. Mhm. Deswegen zum Beispiel, wir haben Zeit, Anfang November haben wir kein einzige SKU oder ASIN heißt das ja, aufgefüllt bei Amazon. Also November, Dezember, ciao, weil kein Lagerbestand bei Amazon war. Der Logistiker hat immer gesagt, ja, ich habe die Pakete rausgeschickt. Dann haben wir getrackt, ja, nichts raus. Dann ist unser jetzt Mitgeschäftsführer Rehan jetzt ins Lager gefahren, hat gesagt, hey, da stehen sie doch noch, warum sind sie nicht raus? Also wieder der Faktor Mensch. Und deswegen viele Abfuck-Themen, muss ich sagen. Und das Letzte, wenn wir jetzt auch wirklich mal fachlicher reingehen, ist die Grundstrategie von Amazon in Zeiten von Temu ist natürlich auch eine andere. Der Durchschnittspreis sieht man, in den letzten Jahren ist er eher hochgegangen, weil sie eher hochpreisiger. Jetzt kommt der Druck aus China mit Temu und Shein. Jetzt versuchen sie wieder sehr günstiger zu sein. Gerade die Tage wurde wieder die Verkaufsprovision für Waren unter 15 und 20 Euro wurde gesenkt. Amazon will, dass der Preis wieder runtergeht, weil gerade Temu und Shein, den gerade viel Marktanteil abnimmt. Und wir haben zum Beispiel in den letzten zwei Jahren haben wir unsere Preise bei allen Bestsellern im Schnitt 50% erhöht. Also unsere Boxershorts sind wir von 35 Euro jetzt auf 48 Euro. Und das kostet dich natürlich, egal was du da Keywords hinterlegst, Ranking, das fickt dich im Ranking, sorry, wenn ich das so deutlich sage. Overall ist es für uns gut und wir haben da viel getestet. Aber klar, wenn ich jetzt nur mir Amazon anschaue, war es schlecht fürs Ranking. Deswegen haben wir weniger Umsatz auf Amazon gemacht. Also die drei Faktoren, sage ich mal. Faktor Mensch, intern, sowie auch mit der Logistik. Thema 2, Logistik. Und Nummer 3, dass wir immer mehr Marke werden und hochpreisiger. Und Amazon an sich gerade viel mehr im Ranking und im Algorithmus halt sehr günstige Waren, gerade auch in unserer Produktgruppe mit Shein und so weiter, viel mehr günstigere Produkte pusht.
Mega hart. Und wenn du jetzt, ich würde einmal kurz rausfahren aus der Amazon-Ecke, weil du es gerade gesagt hast, hey, Amazon war der einzige Kanal eigentlich, der geschrumpft ist. Was war der geilste Kanal letztes Jahr?
Online-Shop.
Euer Shop ist am stärksten gewachsen.
Ja.
Was war der Grund? Wie habt ihr das gemacht?
Auch viele verschiedene Faktoren, aber so einmal das Thema TV funktioniert für uns unglaublich stark.
Ich weiß nicht, an wem das liegt. Ich weiß nicht, an wem das liegen könnte. Nein.
Also wirklich, TV-Werbung ist super geil und auch vielleicht da ganz spannend, TV funktioniert gar nicht, weil die Conversion Rates oder sonst was so krass sind, sondern einfach, wir sind ja hier alle Marketer, CPMs. Wir zahlen, bei Amazon sind CPMs super teuer, bei 20, 30 Euro sowas in der Größenordnung, aber wenn man es mal direkt vergleicht, Meta, also Facebook, Instagram, CPM zahlt man aktuell zwischen 7 und 9 Euro in unserer Kategorie. Google auch in der Größenordnung, TikTok so um die 5. Bei TV kaufen wir halt gerade für 50 Cent bis 1 Euro kaufen wir gerade die ganzen Werbespots auf und gerade auch Restposten und so weiter. Also TV ist das Game einfach, du erreichst gerade so super günstig so viele Leute und dann ist einfach so mit dem Gartenschlauch einfach das Gießen und gib ihm alles, was geht. Und das funktioniert super. Also antizyklisch handeln, merken wir gerade, funktioniert sehr gut. Die ganzen großen, coolen Unternehmen, Mercedes, BMW, shiften jetzt ihre Budgets von TV, die wollen jetzt Social Media machen. Und wir versuchen jetzt eher von, also wir haben zum ersten Mal dieses Jahr unser Meta, also unser Facebook-Ads-Budget reduziert. Zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte. Und wir spenden jetzt, toi toi toi, wenn es aufgeht, zum allerersten Mal im April mehr in TV als in Meta. Also das ist schon auch verrückt zu sehen. Aber das zeigt auch, was Snox so stark macht. Wir haben letztes Jahr im Juli, August haben wir mit TV-Werbung angefangen. Und wenn was funktioniert, ziehen wir das Ding hoch. Also wir haben mit 100.000 Euro Spend per Monat gestartet. Und jetzt diesen Monat wollen wir knapp 500.000 Euro ausgeben. Also Step für Step ziehen wir es hoch. Also viel testen, wenn was funktioniert, aber auch den Mut haben, Vollgas zu geben. Ja,
richtig gut. Und wie misst ihr den Erfolg?
Also dafür haben wir eine komplett eigene Podcast-Folge gemacht, weil das eine der meistgestellten Fragen inzwischen ist. Also vereinfacht gesagt, du misst, es gibt verschiedene Attributionsmodelle und 10, 20, 30 Sekunden, je nachdem, wie du es machen willst, nach einem TV, wenn der im Fernsehen läuft, misst du, wie dein durchschnittlicher Traffic, also der Uplift in deinem Traffic zu deinem durchschnittlichen Traffic um die Uhrzeiten in dieser Sekunde ist. Und so misst du das. Gibt es noch mal eine separate Folge, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber du kannst inzwischen TV-Werbung sehr, sehr gut tracken.
Okay, nice, cool. Wenn ihr auf die letzten 12 Monate wieder zurück zu Amazon geht und jetzt lass uns mal ein bisschen in die Amazon-Ads-Welt rein. Was war da für dich Schlüsselthemen oder die Kernsachen, die ihr getestet habt, mit denen ihr vielleicht auf die Fresse gefallen seid oder die ihr gut exekutiert habt? Weil am Ende ist es ja immer noch euer größter Kanal, da läuft ja immer noch ordentlich was rüber, deswegen macht ihr immer noch was richtig. Aber wie schaust du auf Amazon Ads die letzten 12 Monate bei euch?
Also erstmal, ich will da kein Klugscheißer sein, aber ist bei weitem nicht unser größter Kanal, muss man ehrlich sagen. Okay. Amazon macht so 25% vom Umsatz, der Online 60%.
Ach krass, okay. Sorry.
Also deswegen stimmt das jetzt nicht so. Und tatsächlich, wir hatten jetzt auch im Februar, haben wir, glaube ich, genauso viel Umsatz gemacht auf Zalando wie auf Amazon. Heftig, also auch no das. Vielleicht eine spannende Entwicklung, können wir später auch nochmal zusprechen. Wenn wir jetzt Thema Amazon Ads eingehen. Warum ich auch so tief drin bin, ich habe letztes Jahr aufgrund der personellen Struggle habe ich Alex Vogel, der bei uns das ganze Thema Amazon-Werbung macht, hat direkt an mich reported und ich habe ihn betreut oder wir haben das gemeinsam gemacht. Und eigentlich mit der größte Change war, was wir beobachtet haben, war gar nicht so sehr in unserem Fall, dass wir viel getestet haben oder komplett verrückte Kampagnenstrukturen aufgesetzt, können wir aber auch zureden, sondern Arbeit zu automatisieren, passt ja auch ganz gut zu Adference, zu dem ganzen Thema, weil wir haben eine Person für Amazon Werbung, aber wir haben halt inzwischen, wir haben knapp 60 Produkte online und dann Panini kennt ihr dann noch in den verschiedenen Marktplätzen und jeden Samstag launchen wir eigentlich auch ein neues Produkt. Also bei uns ist das Bottleneck letztes Jahr auch gewesen, die ganzen neuen Produkte, immer diese operative Exzellenz auch zu bewerkstelligen. Man hat sich irgendwie eine crazy Kampagnenstruktur getestet und weiß, das ist das Beste. Und als ich die erste Account-Review gemacht habe, sind mir super viele Fehler aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, im Gespräch mit Alex, habe ich mit ihm darüber geredet. Und dann sind wir beide ganz klar zu dem Schluss gekommen, so, ja, kein Wunder, dass Alex auch Fehler macht, wenn der halt irgendwie als eine Person irgendwie, keine Ahnung, es waren über 1000 Kampagnen managen soll. Wie soll das funktionieren? Und deswegen war das größte Learning oder das Krasseste, was wir letztes Jahr verändert haben, ist eine AI oder eine technische Lösung gebaut. Im ersten Schritt haben wir, dass wir die gesamten Kampagnen, unsere Kampagnenstruktur komplett automatisiert anlegen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben Snox AI heißt es bei uns, also Snox.ai, können wir auch später nochmal zeigen. Da lädst du einfach deine Keywords aus Helium oder sonst wie ihr eure Keyword-Recherche macht, lädst du hoch in dieses Tool. Das erstellt dann automatisiert diese Excel-Tabelle, die du dann als Bulk-Report in Amazon hochladen kannst. Und dann ist es perfekt, sage ich mal, die perfekte Kampagnenstruktur angelegt. Also mit negativen Keywords überall setzen, Marke ausschließen und so weiter. Und das war, sage ich mal, einer der größten Wins letztes Jahr, weil normal hat er um für ein neues Produkt, sagen wir einfach mal, wir haben Sneaker rausgebracht, Sneaker, die Kampagnenstruktur anzulegen, hat Alex so 2-3 Tage dafür gebraucht. Jetzt braucht er vielleicht 5 Minuten dafür und kann halt seine Zeit inzwischen wieder dafür nutzen, den Account an sich weiterzubringen mit Tests und, sage ich mal, besserem Knowledge und macht nicht nur Fleißarbeit. Und das beobachte ich bei ganz vielen Leuten, dass sie sich halt so eine crazy Kampagnenstruktur aufbauen, aber können gar nicht sicherstellen, dass diese auch wirklich so umgesetzt wird und gepflegt. Das ist gar nicht handelbar. Dann Stichwort zum Beispiel PTA-Kampagnen. Absoluter Schwachsinn, wer PTA-Kampagnen macht. Ist so schwer auseinanderzuhalten mit Negativierung und so weiter. Können wir gerne darauf angehen. Aber wenn ich das sehe, dass jemand PTA-Kampagne macht, ist der absolute Schwachsinn. Du kannst es nicht rentieren.
Produkt-Targeting meinst du?
Ja, ja.
Aber die sind doch super, jetzt können wir ein bisschen diskutieren, aber die sind doch super zum Wettbewerber attackieren eigentlich.
Ja, aber wenn du dir anschaust, wie werden PTA-Kampagnen auch ausgespielt? Also ganz viele, das ist einfach ein falscher Gedanke, ob ich nicht, also Produktkampagnen, PTAs, ist ja nur die Ausrichtung. Also lasst uns mal ein konkretes Beispiel machen. Wenn ich bei Boxershorts 10 Keywords hinterlege, Boxershorts, Boxershortsherren und so weiter, dann mit diesen Keywords, die ich hinterlegt habe, erscheine ich nicht nur bei den Keywords, sondern auch bei allen Produkten, die zu diesem Keyword ranken. Und das gleiche, PTA-Kampagne. Man denkt, ja, dann werde ich auf den PDPs ausgespielt. Wirst du auch, aber vor allem wirst du halt auch bei den Keywords ausgespielt. Das raffen die Leute nicht. Das heißt, was viele, viele, eigentlich fast alle in der Praxis machen, die legen bei der Boxershorts eine Keyword-Kampagne an und dann nehmen sie nochmal alle sämtlichen Asins von allen Wettbewerbern, packen die da auch ein. Aber schaut euch mal an, was dann tatsächlich passiert. Wenn du die Asins jetzt von der Calvin Klein Boxershorts hinterlegst in der Kampagne, bedeutet das in der Praxis, passiert es dann so, auf alle Keywords, auf die diese Asin gerankt ist, dann schaltest du Werbung da drauf. Das heißt, wenn du 2 Kampagnen, eine Keyword-Kampagne für die Boxershorts anlegst und eine PTA-Kampagne, die werden genau gleich ausgespielt. Und das verstehen die Leute nicht. Und das auseinanderzufriebeln kannst du nur machen mit diesem Bid-Anpasser. Aber es ist so kompliziert, weil mit der Negativierung geht es auch nicht ganz. Deswegen scheiß einfach auf PTAs. Keyword-Kampagnen funktionieren viel besser. Kannst du viel granularer aussteuern und ist tendenziell auch mehr Traffic. Umsatz vor allem als auf Keyword- oder PTA-Kampagne.
Ja, das ist nochmal ganz gutes Learning, zu sagen, okay, grundsätzlich Keyword-Targeting kann auf der Suchergebnisseite und auf der Produktdetailseite stattfinden, genauso wie Produkt-Targeting auf der Produktdetailseite stattfinden kann und auf der Suchergebnisseite. Da hat der Alex Wade auch mal einen richtig schönen Test gemacht bei seinen Accounts mit Thrasio und hat das auch mal, er wollte, glaube ich, Brand-Ads reduzieren und hat dann auch festgestellt, und hat die Keywords für die Brand weggenommen, aber hatte noch das Produkt-Targeting drauf und war halt immer noch ausgespielt auf der Suchergebnisseite. Von daher, ja.
Und jetzt gibt es bestimmt ganz viele, die sagen, nee, das ist Bullshit. Geht einfach mal in eure Kampagnen rein, geht im Cockpit, dann kannst du ja gucken, wo wirst du wie viel Prozent ausgespielt. Da siehst du, ist kein Unterschied bei der Keyword oder bei der PTA. Und dann sagen die Leute, ja, aber wenn ich das eine ausmache, dann verliere ich Traffic. Bullshit. Bullshit. Es ist viel besser, eine starke Kampagne zu haben mit viel Impression, als 2 Kampagnen, die du nicht steuern kannst, wo jetzt wie viel Impressionen hinfallen. Also deswegen ist es einer der besten Sachen, wenn ich jetzt vom Kumpel einen Account sehe, das erste, was ich mache, macht der PTA-Kampagne aus damit.
Machst du alle unnötig. Aus? Hä? Machst du alle aus?
Safe.
Alter, krass. So radikal habe ich das auch noch nie gehört.
Safe. Es macht keinen Unterschied. Ja, aber dieses eine Keyword, was ich über eine PTA finde, wann PTAs sinnvoll sind, ja. Muss ich sagen, wenn ich jetzt einen riesengroßen Account haben würde und keine Zeit haben würde für eine Keyword-Analyse, dann nehme ich einfach 2-3 Asins von den anderen Bestsellern, pack die rein, hab eine geile Kampagne. Ist wie eine Autokampagne.
Ja. Ja.
Easy.
Absolut.
Aber das raffen die Leute nicht, den Unterschied.
Ja, ist ein gutes Learning. Du hast noch gerade gesagt, dass ihr wöchentlich eigentlich Launches macht, Produktlaunches. Wie nutzt ihr Werbung dafür? Für die Produktlaunches? Wie wichtig ist das Thema?
Bei uns ist halt inzwischen der Case extrem stark geschiftet. Wir sind nicht mehr so der FBA-Seller, die meisten, die wahrscheinlich hier sind und auch zuhören, sondern wir sind eine Marke geworden, weil das Keyword Snox ist irgendwie im Sockenkosmos, also wenn man sich irgendwie bei Helium 10 sich das Ganze anschaut, irgendwie Platz 3 oder 4 inzwischen von den Suchanfragen. Deswegen geht es bei uns im Amazon-Account ganz viel drum, der Traffic, der auf Snox kommt, also wenn man bei Amazon Snox eingibt, den bestmöglich zu nutzen. Zweigeteilt. Einmal, dass die Eigenschutzkampagne, habe ich auch einen spannenden Test mitgebracht, dass die Eigenschutzkampagne, geben wir wöchentlich irgendwie 10.000 Euro aus, dass die möglichst gut genutzt wird, aber auch bei Produktlaunches, dass es möglichst effizient wird. Also was wir machen ist, sehr viel, wenn wir neue Produkte launchen, wenn man Snox eingibt, dass die angezeigt werden, weil darüber können wir uns, sage ich mal, direkt den Algorithmus in Fahrt bringen, weil darüber Sales kommen. Das machen wir sehr viel, weil mit unserem Preispunkt schaffen wir es fast gar nicht mehr, in den Mainstream-Keywords nach oben zu kriegen. Funktioniert nicht mehr, weil wir, ich sage immer so, mehr als doppelt so viel als der Durchschnittspreis auf der ersten 3 Suchergebnisse kannst du fast nicht mehr ranken. Also ganz konkret, wenn ihr ein Produkt habt, gebt das Haupt-Keyword ein bei Amazon und schreibt einfach die organisch, nicht die Sponsor, die organisch ersten 3, 4 Suchergebnisse auf und dann, was ist der Durchschnittspreis davon? Wenn euer Produkt mehr als doppelt so viel kostet, wie die ersten 4 organischen Suchergebnisse, keine Chance auf Amazon zu verkaufen. Also nur über das Brand-Keyword, aber organisch funktioniert niemals. Und bei uns, sage ich mal, und man muss auch den Stückpreis gegenrechnen, weil Boxershorts wird dann, also bei uns, glaube ich, der andere Bestseller, Boxershorts, auf Amazon verkauft, glaube ich, ein 10er-Pack für 25 Euro. Wir verkaufen einen 6er-Pack für 48. Das, egal, was wir rumoptimieren, es wird nie klappen. Und das ist halt inzwischen auch bei fast allen anderen Produkten so. Deswegen sind wir gar nicht mehr drauf drin oder ist nicht unser Main-Goal, versuchen auf möglichst viele Keywords hoch zu ranken, weil es eigentlich unmöglich ist, sondern eher zu gucken, wie schaffen wir den Traffic vom Snox-Keyword und alle Longtail-Sachen bestmöglichst auf die Produkte zu verteilen.
Nutzt ihr dann Sponsored Brands-Kampagnen maßgeblich? Also wenn ich jetzt deine Sneaker, die ihr pusht als neues Produkt, und würdest du dann das bewerben als eine Sponsored Brands-Anzeige für Snox gerankt? Sagen, hey, komm, hier ist unser neuer Sneaker, lern ihn mal kennen, um neue Produkte zu pushen. Nicht um die Bestseller zu pushen, dafür nutzt ihr dann vielleicht Sponsored Products. Aber das neue Produkt jetzt in dem Fall dann über die Headline-Search, wollte ich schon sagen, alter Hase, Sponsored Brands.
Ja, zum Beispiel. Was richtig gut ist, was viele Marken auch falsch machen bei der Eigenschutz, ist eine Sponsored Brands-Kampagne, also der Banner oben, mit dem Bestsellern zu machen. Dadurch erhöhst du ja die CTR und gibst super viel Geld aus.
Für den teuersten Platz.
Für den teuersten Platz. Bullshit. Deswegen wollen wir gerade da auch keine Bestseller zeigen, sondern eher Produkte, die wir gerade launchen wollen. Die haben eine schlechtere CTR, aber dann klicken auch weniger, also verbrenne ich jeden Tag weniger Geld. Deswegen ja, Sponsor Brands ist ein Mittel, aber wir versuchen auch Sponsor Products entsprechend hoch zu platzieren. Kann natürlich auch schnell von der Relevanz von Werbung natürlich nach unten gehen. Deswegen musst du das auch sehr gut timen. Weil wenn unsere Boxershorts ganz normal weiterlaufen und ich den Sneaker hinzufüge, natürlich wird der Sneaker dann nicht angezeigt, weil Boxershorts hat Hunderttausende an Sales. Dann sagt der Algorithmus, ist mir scheißegal, was du da an Bit eingibst. Also deswegen, das ist dann die Kunst. Wie schaffst du es, dass der Sneaker trotzdem ausgespielt wird?
Ja, okay. Du hattest gerade noch erwähnt, so Eigenmarkenschutz-Test hast du mitgebracht. Was willst du da nochmal teilen?
Also, was wir gemerkt haben, also Eigenschutz, wie gesagt, testen wir sehr viel. Und um dann ein Gefühl zu bekommen, je nach Jahreszeit geben wir in der Woche pro KW zwischen 4.000 und 10.000 Euro aus, nur um unsere Marke auf Amazon Snox zu schützen. Also, lass uns im Monat einfach mal kletten, im Schnitt 20.000 Euro. Also, ich will gar keine Gehälter verraten, aber wenn man sich einfach mal, wie viele Vollzeitleute man dafür allein einstellen könnte im Monat, nur um Eigenschutz durchzuoptimieren. Deswegen ist das einer unserer Themen, wo wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und was wir gemacht haben oder was, also in der Vergangenheit, ist natürlich, dass du bei Eigenschutz, hey, du willst nur, dass deine eigene Marke da angezeigt wird. Was ist passiert bei uns? Wir hatten je nach Jahreszeit, hatten wir CPCs auf unserem eigenen Keyword von 4-5 Euro.
Das ist crazy.
Was halt Katastrophe ist. Deswegen waren wir, wenn jemand eingegeben hat, Snox bei Amazon, dann Sponsored Products geklickt hat, hatten wir einen A-Kurs irgendwie von 50, waren nicht profitabel, obwohl der aktiv nach unserer Brand gesucht hat. Also, wie bescheuert ist das
denn? Das muss der Wettbewerber bezahlen.
Genau. Und es gibt 2, 3 verschiedene Gründe, warum das überhaupt passiert bei uns, auch so extrem wegen dem Namen. Nummer 1, wenn halt ein neuer Wettbewerber ein Produkt launcht und in den Markt drücken will, macht eine Autokampagne oder eine PTA-Kampagne, worüber es wir hatten, macht möglichst hohe Bits. Weil unser Keyword ja so bekannt ist, also ist unser Keyword eins der ersten, die Amazon versucht, jetzt einen neuen Boxershorts-Anbieter auszuspielen. Der sagt, hey, 5 Euro, ich will zum Launch viele Sales. Okay, was passiert? Bei Snox werde ich ausgespielt. Weil ja, unser Suchbegriff ist halt so super relevant, dass da viel Traffic drüber geht. Das heißt, der, sage ich mal, Anbieter, der uns attackiert, unser Keyword, meint es gar nicht böse. Er rafft es wahrscheinlich gar nicht, weil es eine PTA oder eine Autokampagne ist und gar nicht so granulat steuert. Es konvertiert wahrscheinlich auch gar nicht. Aber trotzdem, jeder neue Anbieter, der anfängt, bis der Algorithmus ja auch versteht, braucht es ungefähr 10, 11, 12.000 Impressions. Bis dahin treibt der unsere Bits nach oben, ohne dass er es weiß. Das Nummer eins. Dann den Effekt Nummer zwei, sehen wir definitiv einen Falcon, einen Calvin Klein und so. Versuchen es natürlich auch jetzt immer wieder auf Snox zu attackieren mit super hohen Bits. Das passiert. Nummer drei, wenn die einen Deal haben. Deal of the Day, Prime Day und so weiter. Dann willst du ja auch nochmal dein Werbebudget erhöhen. Also, wenn du gestern normaler Boxershorts-Anbieter hast, heute einen Deal und sagst, boah, mein Akkus sieht Hammer aus, ich schraub hoch, schraubst ein Bit von 2 auf 5 Euro, dann sagt der Algorithmus, okay, wo kann ich noch skalieren? Okay, dann geht ja quasi der Algorithmus von oben nach unten, so, was sind die größten Keywords? Und da gehe ich nochmal rein. Und so ist es halt passiert, aus den verschiedenen Gründen, dass wir immer krass viel gezahlt haben. Und dann ist auch noch der Effekt, wir sind ja trotzdem das relevanteste Produkt. Also was will der Algorithmus? Ich will gar nicht zu tief sein, aber der Algorithmus sagt ja, eigentlich will ich Snox zeigen, weil die werden am besten geklickt. Aber da ist jetzt jemand anderes, der zahlt 4 Euro. Wenn Snox 4,20 Euro zahlt, dann zeige ich trotzdem Snox an, weil die sind ja relevanter als der Anbieter. Und da wir im ersten Schritt, was alle ja machen, ist, ihr Bit super hochzuschrauben bei Eigenschutzkampagnen, dass ich auch ja meinen Platz beschütze. Das ist übrigens genau das Gleiche bei Google. Also Google dir genau der gleiche Scheiß. Passiert es halt, dass wir als eigene Marke, um unsere eigenen Plätze zu beschützen, teilweise 4-5 Euro für einen Klick. Wenn man dann sagt, auf der eigenen, sage ich mal, bei dem Keyword haben wir vielleicht eine Conversion Rate von, lass es 30% sein, was jetzt super hoch ist. Jeder dritte Kauf, aber dann zahle ich 15 Euro für einen Boxershorts-Käufer nur am Marketingkosten, dass der meine Marke einkauft. Also, was halt absurd ist. Sage ich mal, das vielleicht als Overview. Und was wir gemacht haben zu optimieren, war im ersten Schritt, ganz ehrlich, das ist das Einfachste, was ich auch nur allen empfehlen kann, mal auf einen Euro zu gehen, einfach nur als Bit. Weil wenn jemand bereit ist, 5 Euro zu zahlen, um bei Snox zu stehen, ey, ich weiß, der wird sich nach 2-3 Tagen so die Finger verbrennen, also entweder fällt es ihm selber auf, oder, und das ist das Wichtige, der Algorithmus wird ihn nicht mehr ausgespielen. Mhm. Und das verstehen ganz viele nicht. Und zwar, Amazon, der Algorithmus, das oberste Ziel ist ja Customer Experience. Amazon will, wenn 1000 Leute Boxershorts suchen, möchten sie die Gesamtconversion Rate nach oben treiben. Also 1000 Leute, ich sag's immer in der Offline-Metapher, dass es ein bisschen greifbarer ist. 1000 Leute kommen hier in Mannheim in Engelhorn und der Algorithmus ist optimiert darauf, dass Engelhorn, also der Algorithmus, dass diese 1000 Leute möglichst viel Geld jetzt ausgeben. Mit dieser Suchintention der Leute, der Suchende auf Amazon, dass sie fündig werden und was kaufen. Natürlich ist es geil, wenn man währenddessen auch Werbeeinnahmen und so kassiert, aber das Allerschlimmste für den Algorithmus ist halt eine schlechte Conversion Rate. Umgangssprachlich jetzt bei mir in dieser Folge auch Relevanz genannt. Das heißt, der Algorithmus, wenn ich jetzt sage, mein Maximalbit bei Eigenschutz bei Snox ist 1 Euro, aber der Calvin Klein zahlt 4 Euro, dann wird im ersten Schritt Calvin Klein angezeigt, 1000 Impressionen, dann wird aber der Algorithmus merken, fuck, von den 1000 Leuten hat nur einer geklickt, also Amazon hat 4 Euro eingenommen, weil es nicht relevant ist. Ich habe nach Snox gesucht, da kommt Calvin Klein, 4 Euro eingenommen, pro Klick viel mehr als bei mir. Aber wenn ich Snox anzeige, die zahlen mir zwar nur 1 Euro, aber wenn da 1000 Leute in den Laden kommen, klicken es halt 10 oder 20. Also verdiene ich 20 Euro. Zwar pro Klick viel weniger, aber viel öfter wird geklickt. Und das verstehen ganz, ganz, ganz viele nicht, dass PPC oder Werbung auf Amazon oder im ganzen Online-Marketing immer auch krass um Relevanz geht. Also nicht der am meisten zahlt, wird auch ausgespielt. Ihr werdet es auch mal sehen, könnt ihr selber in eurer Werbekonsole testen, dass ihr auf random Keywords ein krass hohes Bid einstellt. Ihr werdet sehen, wenn ihr wirklich die ersten 1000 bis 2000 Impressionen nicht einen Klick habt, werdet ihr nie wieder dafür ausgespielt. Weil der Algorithmus sagt, boah, das passt nicht. Und das ist das, was auch ganz viele immer sagen, ja, ey, ich hinterlege in meiner Kampagne 200 Keywords, aber ganz viele kriegen gar keine Impressionen oder keine Klick. Geht mal auf Gesamtlaufzeit, dann seht ihr, ah, die hatten mal am Anfang 1.000, 2.000 Impressionen, wurden nicht geklickt und deswegen werden sie nicht mehr ausgestellt. Dann müsst ihr die Keywords löschen, neue Kampagne anlegen, dass sie wieder eine neue Chance haben, sich quasi beim Algorithmus zu beweisen. Bin ein bisschen abgeschwiffen. Zurück zum Thema Eigenschutz. Also was wir gesagt haben oder gemacht haben, ist erstmal pauschal auf 1 Euro runter reduziert. Das hat schon gut geklappt. Also manchmal steht dann Calvin Klein da, aber wenn er 4 Euro zahlt, ist er selber schuld. Es kann nicht profitabel sein, er verbrennt Geld. Und was wir jetzt gemacht haben, gerade vor 2 Wochen, wir sind runter auf 40 Cent. Und unser Amazon-Team, ich kam mit der Idee drauf und dann unser Amazon-Team, boah, wirklich, Johannes, 40 Cent. Ich so, ja, wir zwingen den Algorithmus. Genau dieses Beispiel, was ich eben gesagt habe. Wir werden am Anfang weniger ausgespielt, weil Amazon, der Algorithmus, wird andere ausspielen. Weil er sagt, boah, da der Calvin Klein, der zahlt 4 Euro, Snogs nur 40 Cent. Ich gebe lieber Calvin Klein geplatzt. Aber, und das haben wir ganz klar in den Impressionen gesehen, von Calvin Klein geht's zack nach oben, es wird wenig geklickt und bam geht's nach unten. Und so, was wir gerade machen, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Schritt für Schritt eure Bits nach unten zu bringen in der Eigenschutzkampagne, um zu gucken, wo ist der Sweet Spot. Also wir machen jetzt auf 40 Cent, lassen uns 2 Wochen laufen und gucken, kriegen wir wieder Impressionen. Weil am Anfang geht es immer runter, aber dann merkt der Algorithmus, okay, ihr wart relevanter, ich spiele doch wieder lieber euch aus. Und dann, wenn wir jetzt der Test abgeschlossen ist, dann gehen wir auf 30 Cent. Und so sparen wir wirklich im Monat deutlich über 10.000 Euro ein, weil man muss ja auch wissen, diese ganze Online-Marketing-Werbung funktioniert nach dem Bid-Verfahren. Also wenn du bereit bist, halt auf 4 Euro zu zahlen, natürlich gibst du dann auch 4 Euro aus. Aber wenn es zum Algorithmus sagt, ich zahle für den Platz, zahle ich nur 30 Cent, aber ich habe halt eine CTR von 10, dann spielt er dich oben aus und du zahlst wahrscheinlich statt 3, 4 Euro pro Klick, zahlst du nur 30 Cent, obwohl du genau den gleichen Platz hast.
Ach geil, schön abgenördet. Und jetzt noch am Ende genau der Ranking-Faktor, der ist das Ergebnis aus, was bin ich bereit zu bieten, multipliziert mit eigentlich vereinfacht der CTR. Und das Ergebnis, was rauskommt, ist halt, okay, du stehst auf Platz 1, auf Platz 2 oder Platz 3 und am Ende optimiert, okay, bei Google war es so und bei Amazon kommt noch die Conversion-Rate mit dazu, weil am Ende Amazon natürlich die Sales nach oben treiben will, die Customer Experience hochhalten will. Das ist es. Das heißt, wenn Calvin Klein völlig irrelevant ist und eine 10-fach schlechtere CTR hat, dann müssen sie mal mindestens das 10-fache bieten, wie ihr, um auch genauso ausgespielt zu werden wie ihr. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die Conversion-Rate dahinter dann Mist ist. Yes, geil. Vielen Dank für diese Ausführung. Geiler Hack und am Ende wirklich in Anführungszeichen stumpf wirklich den Sweet Spot manuell finden und rausfinden, wo ist mit dem Markt, also am Ende musst du wahrscheinlich kontinuierlich testen, weil immer mal wieder neue dazukommen, vielleicht sind ein Wettbewerber tiefere Taschen oder passt mal ein bisschen besser, dass es dann mal wieder 35 ist oder 40, aber richtig geile Idee, cool, können alle, glaube ich, mit nach Hause nehmen, um mal ihre Eigenmarkenschutz oder Brandkampagne zu checken.
Noch kleiner Lifehack, früher, als ich das gemacht habe, selber noch, ich habe mir einmal die Woche angeschaut, auf Seite 2, 3, 4, wer bietet denn eigentlich noch auf Snogs Keyword? Also wer wird einfach da noch bei Sponsored ausgespielt? Und dann habe ich einfach jeder Marke immer Copy-Paste einen Text geschrieben, hey, wollen wir nicht eine Abmachung machen? Ich biete nicht auf deine Marke und du nicht auf meine Marke. Und ich sag euch, 80-90% der Leute antworten, weil durch die SLAs von Amazon müssen die sie dir ja innerhalb von 24 Stunden antworten, die antworten. Und wirklich, ich würde sagen, knapp über die Hälfte passt es auch wirklich an. Weil die allermeisten Brands, die auf dein Keyword bieten, machen das gar nicht mit Absicht, sondern ist irgendwo eine Autokampagne und sonst was. Und wie viele anderen Marken ich dann geholfen habe, wie man das überhaupt macht. Snox einfach negativ als Phrase hinterlegen in jeder Kampagne, dann passiert es nicht mehr. Und ich bin mir sicher, du hast schon viel Geld bei uns verbrannt und so. Also auch das, das andere eben war sehr Genörde. Aber wenn ich hier rausgehe und auf Amazon verkaufen würde, würde einfach das machen. Klar, ihr gebt keine 10.000, 20.000 Euro im Monat aus, aber wahrscheinlich für euer eigenes Keyword zu beschützen, trotzdem 1, 2, 3, 4, 500 Euro und da mal 10, 20 Mails rauszuschicken, um dann Ruhe zu haben, kann sich auf jeden Fall lohnen.
Geil, vielen Dank dafür. Wie gehst du jetzt in den letzten 12 Monaten, du hast das Thema TV-Werbung angesprochen, ist auch bei Amazon das Thema Amazon Sponsor TV gekommen. Damit schon rumgespielt, schon erste Erfahrungen gesammelt. Wie sind deine Eindrücke bisher?
Wir haben einen richtigen Fuck-up, kann ich euch sagen. Weil wir haben mit Amazon Marketing Service und so, die werden mir wieder eine böse Mail schreiben, dass ich das erzähle.
Das heißt aber nicht so. Sagen sie dann erstmal, egal. Ja.
Es gibt ein Department bei Amazon, wo du so Special-Sachen buchst. Da haben wir ja die Startseite für Amazon jetzt schon ein paar Mal gebucht. Diesen Champions League Werbespot, wo auch einige mitbekommen haben, gebucht. Und da haben wir auch für Twitch Werbung gebucht, auch mit so Twitchern selber, letztes Jahr am Prime Day und so weiter. Es hat so gar nicht funktioniert. Wirklich 0,1 ROAS, katastrophal. Wir haben aber einen Vertrag unterschrieben, dass wir noch 65.000 Euro ausgeben müssen. und deswegen sind wir da gerade sehr, sehr tief mit denen drin, wo wir jetzt am besten...
Habt ihr noch nicht?
Nee, wir haben es noch nicht. Wir wollen jetzt auch nicht in den Rechtsstreit und so weiter. Wir machen das, aber deswegen sind wir gerade so, wo können wir das auf Freebie und wie das alles heißt, möglichst gut ausgeben. Und ganz spannend ist es eigentlich, Amazon wirbt jetzt ja damit, ey, super geil getargetet und sowas, kannst du jetzt TV-Werbung machen. Das stimmt, du kannst im linearen Fernsehen, sagt man ja dazu, jetzt bei ProSieben kann ich ja keine Audiences targetieren. Und das ist schon geil. Du kannst jetzt bei Amazon schon so Sachen machen. Leute, die in den letzten 180 Tagen auf unserer Produktseite, also die sich mal Boxershorts angeguckt haben, die sehen jetzt in ihrem TV wirklich unsere Werbung. Also du kannst schon genau targetiert die Leute sehen. Mega geil. Wenn wir jetzt aber wieder zurückgehen und uns überlegen, CPMs. Ich habe es erzählt. Wie viel kostet es, 1.000 Leute zu erreichen? Im TV zahlen wir gerade 50 Cent bis 1 Euro. Bei Freebie, und das wurde ja gerade erst die Türen geöffnet, zahlst du deutlich mehr als 5 Euro, teilweise über 10 Euro. Das heißt, mir scheißegal, wie das Targeting ist, wenn ich 10 bis 20 Mal so viel zahle wie im TV, macht es für mich keinen Sinn.
Aber das Targeting ist doch viel geiler. Also du bist doch viel spezifischer bei Amazon im Targeting dann.
Ja, das ist ihre, sag ich mal, Headline. Das sagen sie ja auch zu DSP seit Jahren. Ist es ein Zufall, dass DSP noch nie in den Self-Service gekommen ist? Nee, die brauchen die Agenturen, um die Leute zu belabern, dass es gut ist, weil es einfach nicht funktioniert. Das ist Fakt. Also wir haben so viel darum getestet. Wir waren einer der ersten DSP-Kunden in Deutschland. Wir haben alles ausprobiert. Ich habe letztes Jahr mit der Deutschland-Chefin für Amazon-Werbung, will ich gar nicht zu viel sagen, aber habe ich mir die Köpfe eingeschlagen zu dem Thema. Sie können uns bis heute nicht sagen, Attributionen, wir sollten NDAs unterschreiben, habe ich gesagt, kein Problem, zeigt uns die Sachen. Also jeder, der DSP macht, sagt mal, die sollen ganz genau aufschlüsseln, wie sie euch das zu attribuieren. Also ganz großes Thema. Wir haben letztes Jahr auch über 50.000 Euro dort ausgegeben. Es funktioniert einfach nicht. Die verarschen euch nur. Ist wirklich so.
Geil.
Und da auch nochmal, also mal ganz ehrlich. DSP gibt es jetzt seit 6 oder 7 Jahren. Sowas in der Größenordnung. Die wollen mir erzählen, dass sie es nicht schaffen, in den Self-Service zu bringen. Ein Werbeprodukt seit 6, 7 Jahren, aber sämtliche andere Features kriegen sie in den Self-Service. Also da muss man sich ja allein strategisch mal hinterfragen. Hat es nicht irgendeinen Grund? Hat es nicht einen Grund, warum sie Agenturen auch noch dazwischen schalten? Also wir kriegen das ja auch mit Snoxalting etc. auch mit. Also du kriegst Provision als Agentur, wenn du deinen Kunden...
Big.
Richtig. Also richtig viel Geld, wenn du deinen Kunden DSP verkaufst. Aber alles andere brauchen sie keine Agenturen, wo sie noch Geld abgeben. Also warum will Amazon Agenturen Geld abgeben und richtig viel Geld abgeben, dass die ihren Kunden Werbung verkaufen? Müssten sie das machen, wenn das Werbeprodukt funktioniert? Null. Müssten sie nicht. Die müssten einfach eine Kachel neben Sponsored Products im Seller Central machen mit DSP, jeder kann es selbst machen, machen sie nicht. Und das hat keine technischen Gründe. Also kannst du mir erzählen, was du willst.
Wobei sie ja natürlich schon sehr viel Funktionalitäten über die letzten Jahre von Sponsored Display reingepackt haben. Sponsored TV gibt es ja auch im Self-Service jetzt.
Und warum nicht DSP?
Ja,
also TV ist das neuere Werbeformat und das gibt es im Self-Service, aber nicht DSP. Also das macht ja gar keinen Sinn. Aber zurück zum TV. Yes. Ja, du kannst besser targetieren, aber es gibt kein krasseres Werbeprodukt, was Targeting angeht, als Meta. Und wenn ich bei Meta aktuell irgendwie 7, 8, 9 Euro CPM zahle, dann brauche ich nicht Freebie und so weiter 10 Euro. Und da, glaube ich, muss man sich auch wirklich, meine ich nicht disputierlich oder irgendwas, aber Freebie, das ist ein kostenloser TV-Sender. Was ist das für eine Zielgruppe, die sich wirklich, meine ich nicht böse, nichts gegen Menschen, aber die sich noch nicht mal Amazon Prime leisten können oder Netflix oder die kostenlos Freebie leisten können. Also ich glaube auch nicht die allerinteressanteste generell Zielgruppe und kaufstärkste Zielgruppe. Deswegen, ich glaube, dafür gibt es einen Markt und wir werden ja auch noch Tests machen. Wir müssen jetzt 65.000 Euro dort ausgeben. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt das große nächste Ding sein wird. Ich glaube, Prime Video, dort Werbung zu schalten, weil da kommt ja jetzt gezwungenermaßen bei den Kunden Werbung. Das finde ich schon echt sehr spannend, weil das eine spannende Käufergruppe ist. Man muss aber nur schauen, wie da die CPMs sind, weil es macht halt keinen Sinn, weil die, ihr müsst euch vorstellen, bei solchen TV-Ads ist ja die Conversion super weit weg. Also es kommt im TV hier am Bildschirm, da kommt was, ich liege abends auf der Couch, da muss ich ja aktiv mein Handy rausholen, muss eintippen und kaufen. Also der Weg zur Conversion ist echt weit. Deswegen verlierst du ja super viele Leute auf dem Weg. Es kann nicht funktionieren, wenn dieser Werbespot 20 Euro kostet. Also selbst wenn der super gut getargetet ist, also so eine Conversion Rate, sage ich mal, bei so PPC-Ads ist ja, ey, Klickrate 1% und dann hast du vielleicht 10%. Mal ganz grob gesagt. Bei TV kann ich euch sagen, irgendwie 0,05% der Leute gehen überhaupt nur auf deine Webseite. Und dann hast du 3% Conversion und so. Also da verlierst du so viele Leute in dem Funnel, dass es nicht funktionieren kann, wenn der Spot an sich ein CPM über 10 Euro hat. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn der Preis krass runtergeht auf unter 5 Euro, dann werden wir da Top-Spender in Deutschland sein, da bin ich mir sicher. Aber sonst glaube ich nicht dran.
Wird er, glaube ich, nicht, sondern er wird, glaube ich, weiter steigen, weil sie immer mehr Leute raufschicken auf das Werbeformat. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass du halt abseits der Conversion, was natürlich alle das ultimative Ziel ist natürlich, aber du siehst, okay, wie die Leute am Ende, nachdem sie deinen Spot gesehen haben, mit deiner Marke interagieren. Immerhin. Ich meine, das kann kein anderer, das kriegst du nirgendwo anders, wenn du TV-Werbung machst. So, ne? Und das siehst du, das ist schon mal richtig geil.
Das ist gutes Storytelling, aber was? Ja. Ich frage mich ja immer, ey, geil, dass es die Daten gibt, aber was mache ich damit? Also wüsste ich jetzt, nach dem TV-Spot haben sie eine Waschmaschine gekauft. Okay, cool, aber deswegen verkaufe ich nicht mehr Boxershorts. Also das kann ich euch nur generell sagen, weil sehr viel in so Sales-Pitches von Agenturen, aber auch Dienstleister, Software und so, Daten sind es neu. Absolut, aber ich frage immer, okay, was kann ich denn mit diesem Mehrwissen dann machen? Also wie mache ich mit diesem Wissen, mache ich damit auch mehr Sales? Und das fällt mir auch in diesem Vorfall, also was soll ich da über die Nutzer lernen, dass ich wirklich mehr Umsatz mache?
Das ist ja vor allem für, ich meine, wir sprechen über Funnel, dann ist das ja upper, mega upper Funnel. Also das ist ja auch für diejenigen, die alle anderen Stages schon durchgespielt haben und sagen, okay, gut, ich will mir noch weitere Käufer, potenzielle Käufer erschließen und dann gehen sie da erst rein. Also deswegen ist das jetzt auch nicht zum Start, sondern es ist wirklich das allerletzte, was man macht, weil man schon auch mit der Gießkanne Geld verteilt, ja, und hofft, dass da was hängen bleibt, um noch mehr Leute anzusprechen, die ich über alle anderen, viel effizienteren Kanäle nicht mehr anspreche.
Ja. Absolut.
Wie, noch eine letzte Frage in diese Richtung. Nutzt ihr AMC oder habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt mit der Marketing Cloud?
Früher haben wir das super viel genutzt, weil das war ja der einzige Weg, wie du damals noch, wie hießen die Sponsor-Display-Ads, aber die alte Version, wo du
Product Display Ads.
Product Display Ads. Damals haben wir das super viel gemacht. Da konntest du nur, wenn du als Kindle-Verkäufer und so angeben, also da gab es so viel Cray-Hacks. Das haben wir viel früher gemacht. Inzwischen glaube ich so gut wie gar nicht mehr. Was ist da gerade Best Practice? Also wie sollten die Leute hier vor Ort oder zu Hause das am besten nutzen?
Ja, bisher sind die Use Cases auch wirklich noch gering. Und vor allem für die, die DSP nutzen, kriegst du dann ein paar mehr Insights, wie du... Also du kriegst mehr Daten und kannst die auswerten und dafür musst du noch ein paar SQL-Statements da abfeuern. Das ist völlig blöd, also wirklich nicht userfreundlich. Aber am Ende siehst du, okay, Time to Conversion oder wie interagieren die Leute mit den unterschiedlichen Werbeformaten. Erst Sponsored Brand, dann Sponsored Display, dann Sponsored Products und dann kaufen sie. Also du siehst den Path, du kannst dir deine eigenen Attributionsmodelle bauen. Und genau am Ende wieder die Frage, okay, was bringt's mir? Würde ich jetzt wirklich mehr Geld in den einen oder anderen Kanal schieben oder in die einen oder andere Kampagne? Das muss halt immer da vorne stehen. Und ich verstehe es auch nicht, dass Amazon immer noch mit dem Last-Click-Modell rumläuft und das nicht einfach, hey, datengetrieben oder Badewanne oder linear wird der Erfolg verteilt, warum sie es nicht machen. Aber egal, es ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Mit Blick auf die Zeit, lass uns mal auf die Zielgerade biegen und so ein bisschen nach vorne schauen. Du hattest das schon angekratzt, andere Marktplätze, Zalando. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie schaust du auf die nächsten Marktplätze und weitere Marktplätze? Wie ist da eure Strategie?
Also für uns, wir nennen das intern alternative Marktplätze, ein riesengroßes Thema. Natürlich auch, weil wir Fashion sind. Da ist nochmal stärker eure Muttercompany About You. Zalando gibt es dort, also wenn ich irgendwie Wasserflaschen verkaufe oder Wassergläser, gibt es halt irgendwie neben Amazon in Deutschland eigentlich nur Otto. Aber auch Otto ist echt relevant und groß und alle öffnen gerade ihre Türen, um Marktplatz zu werden oder immer mehr zu werden. Mhm. Deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, weil es echt gut, bisher gut funktioniert und die, wie man sich's vorstellt, die Klickpreise sind noch geringer. Klar ist es auch buggier. Ja. Ist halt das Produkt an sich, ist halt, also dieses Marktplatzprodukt von Otto oder auch von Zalando, ist halt noch schlechter im Vergleich zu einem Amazon. Das darf man nie vergessen. Aber trotzdem, nicht für alle funktioniert es brutal. In manchen Kategorien, Otto ist zum Beispiel Marktführer tatsächlich in Deutschland, was so die ganzen Haushalt und sowas angeht und so Inneneinrichtung, da kann es super geil funktionieren. In manchen Sachen ist halt Otto auch super klein. Für uns funktioniert es gut. Unser größter Marktplatz ist Zalando, wie ich schon gesagt habe. Und da kam natürlich, also was Zalando gemacht hat, ist während Corona haben sie total die Tür aufgemacht. Jeder konnte dann auf Zalando verkaufen. Dann sind die Zahlen ja, sind wir auch am Aktienkurs runtergegangen. Dann haben sie gesagt, okay, es liegt daran, wir haben jetzt viel zu viel Auswahl auf unserer Plattform. Wir schmeißen viele wieder raus. Das ist echt viele rausgeschmissen. Wir haben zum Glück genug Umsatz gemacht, dass sie uns nicht rausschmeißen. Daher ist es gerade Jackpot für uns. Also die lassen keine neuen Leute rein, haben einige rausgeschmissen, also haben begrenzte Angebot. Aber wir sind eine davon und die pushen uns und das funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt starten wir gerade bei ASOS, aber auch so ein Bräuninger läuft okay. Was tatsächlich echt groß mit knapp 100.000 Euro im Monat Umsatz ist, so ein Limango. Also Limango, wer von euch hat mal in den letzten 30 Tagen bei Limango bestellt?
Da hinten ist jemand.
Jawohl, Murat, der Familienvater. ja, aber super geile, spannende Zielgruppe. Gerade letzte Woche hatten wir einen Deal, habe ich heute Morgen die Zahlen gesehen. Unsere ganze Restware haben wir auch über Limango 32.000 Euro Umsatz allein in der letzten Woche über Restwaren, Abverkauf, Restposten über Limango. Also Limango, null auf dem Schirm, aber da geht was. Spannende Zielgruppe, vor allem Eltern sind da unterwegs. Also das würde ich sagen, wenn man nicht Fashion macht, würde ich als erstes Otto angehen. Dann Limango, muss man gucken, ob das dazu passt. Aber als Fashion-Anbieter gibt es noch viel mehr. Da ist Zalando das Größte. Otto und About You sind bei uns ähnlich groß. Aber dann gibt es auch viele Nischenmarktplätze, Bräuninger, nennen Engelhorn und so. Da verkaufst du halt am Tag ein paar Socken, kannst aber auch aus deinem eigenen Warehouse versenden, hast null Marketingkosten, deswegen gute Margen. Also die alternativen Marktplätze sind, wenn man sich den Online-Shop, die alternativen Marktplätze und Amazon anschaut, ist das Profitabelste, was wir haben.
Okay, geil. Wie viele relevante, wirklich relevante alternative Marktplätze bedient ihr? Sind es jetzt 3, 4? Oder sind es am Ende, wo du sagst, ich würde ungern auf 20 verzichten oder auf 100. Wie viele sind es, also die wirklich relevant sind für euch aktuell?
Also wieder die Definition von relevant. Ja. Will gar nicht klugscheißen, aber bei uns ist es, ich glaube, 2 Vollzeitleute aktuell managen halt 30 Marktplätze.
Okay.
Das ist halt, also selbst ein Engelhorn, wenn der im Monat 10.000 Euro Umsatz macht, nimmt man mit, der ist einmal angeschlossen, da muss ich ja nichts fürs Ranking oder so machen, sondern meine ganzen Daten einfach von meinem Online-Store Shopify wird da reingepusht. Also ich habe keinen Aufwand und nehme die 10.000 Euro mit.
Okay.
Deswegen sage ich, Engelhorn trotzdem relevant, aber okay, wenn man sagt, prozentual irgendwie sinnvoll, dann würde ich sagen, Otto, Limango, About You, Zalando, Bräuninger weiß ich gar nicht. Mhm. Also so an einer Hand könnte man die abzählen, wo ich sage, im Monat machen wir da 100.000 Euro oder mehr, okay, Umsatz. Und das sind jetzt in unserer Größe Relevanz. Aber ich kenne zum Beispiel auch jemand, der ist auf Otto deutlich größer als auf Amazon. Amazon super krass gestartet als FBA-Seller, immer mehr Konkurrenz bekommen, dann auf Otto gestartet, auch im Heimtextilbereich, nenne ich es mal unterwegs. Und jetzt auf Otto echt größer als bei Amazon, weil da sind die China-Seller, verkaufen nicht auf Otto. Und ja, deswegen, Otto würde ich als jeder Amazon-Seller würde ich unbedingt prüfen.
Okay, geil. Und wenn du jetzt nochmal nach vorne schaust, wie entwickelt sich das ganze Marktplatz-Business weiter? Wird es noch fragmentierter? Wirst du am Ende nicht nur 20 haben, sondern 40, 100 Marktplätze, auf denen deine 2, 3 Leute arbeiten? Oder wie schätzt ihr das so ein?
Für Snox ja. Okay. Das glaube ich schon. Also für uns ist ein großes Thema, wie schaffe ich das richtige technische Setup zu haben, das mit einem Datenstamm automatisch übersetzt, auch international. Also ich lege jetzt den Sneaker an, der am Samstag rauskommt, nenn ich es mal, und der ist automatisch in Deutschland auf den 20 Marktplätzen live, aber auch international auf, sage ich mal. Man hat in der Niederlande zum Beispiel Bol, in ganz vielen verschiedenen Ländern unterschiedlichste Marktplätze. Und wie schaffe ich es, einmal bei Shopify anzulegen und überall ist der Content zu 80% optimiert da, das ist schon ein riesengroßer Wachstumstreiber für uns als Snox. Weil stellt euch mal vor, dann kommt ein Produkt live und ist mit einmal irgendwie auf 40, 50 Marktplätzen live. So, das ist schon ein riesengroßer Hebel für unsere Story jetzt und für unseren Umsatz. Ja. Aber weil sich auch das Modell, sage ich mal, geschiftet hat. FBA-Seller, du hast 1, 2, 3, 4 Produkte, bist aber die vertikal integriert. Jeden Tag checkst du Keywords, tauschst du nochmal aus. So waren wir früher aus, aber jetzt geht man halt mehr in die breite Masse und du guckst eher, dass du überall irgendwie gleichzeitig die Bälle rumhältst.
Okay, und macht ihr Werbung schon auf den unterschiedlichen? Auf Zalando wahrscheinlich schon, auf Otto auch ein bisschen. Wie macht ihr das jetzt gerade? Auf wie vielen von den Marktplätzen schaltet ihr Werbung?
Wir fragen, eine der ersten Fragen ist immer, kann man bei euch Werbung schalten, weil es halt super günstig und einfach ist. Es gibt auch Marktplätze, ich darf gar nicht die Namen nennen, da gibt es gar kein Bietverfahren. Die sagen dann einfach, gib mir 1.000 Euro und ihr steht oben im Algorithmus. Also gibt es tatsächlich auch. Also, ohne Scheiß, weil die sagen, ey, die 1.000 Euro zahlt mir der andere nicht. Also offline ist es ganz normal, das ist Werbekostenzuschuss oder so heißt es.
Der Klassiker.
Offline.
Ja.
Zahl 10.000 Euro Werbekostenzuschuss und du stehst an der Kasse. Nichts anderes ist es ja. Also gib mir 10.000 Euro, irgendwas steht auf der Rechnung und ich gucke, dass du im Algorithmus oben stehst. So, also wir fragen das immer. Es gibt unterschiedlichste Modelle, um was du machen kannst. Die Mango-Restpostenabverkauf zum Beispiel, glaube ich, haben wir auch über eine E-Mail gemacht, wo man sich dann über einen E-Mail-Newsletter einbucht und die haben dann 200.000-300.000 Abonnenten.
Geil.
Und darüber geht es dann. Also ich kann nur empfehlen, immer anzufragen, was gibt es und dann mal auszuprobieren und zu gucken, funktioniert es und dann buchen wir alles, auch Corporate Benefits. Also wir buchen immer alles, was geht, wenn es halt funktioniert, weil man sagt dazu ja umgangssprachlich auch oft Retail Media, funktioniert halt von der Conversion Rate, da sind wir wieder beim Thema Relevanz, super Hammer. Also auch Amazon ist das geilste Werbeprodukt durch die Bieterverfahren ist halt inzwischen so teuer geworden, aber es gibt nichts von der reinen Conversion Rate, was halt so effizient ist. Und deswegen alles, was bei anderen Marktplätzen gibt und noch nicht so hoch geboten ist, nimmt das immer mit.
Nice. Schöner Tipp nochmal am Ende. Johannes, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Habe ich irgendwas vergessen, worüber du unbedingt noch hättest sprechen wollen?
Ich finde das ganze Thema, weil es jetzt immer größer und so wird, Temu und Shein, muss ich sagen. Ganz spannend, da wollte ich dich mal fragen, wie dein Blick darauf ist.
Oh, grundsätzlich, ich glaube, wir haben ja was Ähnliches schon mit Wish gesehen. Na klar, ist das nicht 100% vergleichbar und Wish war nicht so geil exekutiert, würde ich sagen. Aber ehrlicherweise sehen wir was Ähnliches auch bei Temu und Shein. Also Shein,
schon ein bisschen über den Berg, wenn ich jetzt den Zahlen so, die so halb öffentlich sind, glauben kann, dann wachsen die kaum noch. Und Temu, wie du schon sagst, was ist die Zielgruppe, ehrlicherweise? Und wie lange können die das wirklich durchhalten? Das ist, glaube ich, eine Frage, wie tief die Taschen sind und ob sie wirklich sticky sind, bezweifle ich. Ich glaube, es ist ein ähnliches Modell wie bei Wish, wo wir am Ende auch sagen, okay, gut, war schön, aber am Ende wird die Qualität nicht reichen. Und die Funktion des Händlers, Ware zu prüfen und zu portionieren, auszuwählen und ansprechend zur Verfügung zu stellen, dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist das, was wir bei Temu nicht sehen, ja, dass das gut funktioniert. So, das mal für ein Produkt und mal zum Ausprobieren. Aber dauerhaft, glaube ich, wird das dann ein Nischenthema sein und auch wie Wish wieder verschwinden. Das ist bold, aber so sehe ich das. Und du?
Boah, ich muss sagen, Temu und Shein ist für mich die größte Gefahr für alle FBA-Seller gerade. Es gibt super viele spannende Videos, wo gezeigt wird, dass dieses eine Produkt halt genau mit dem...
Ja, aber wenn du nur Produkte von A nach B bringst und wirklich nur der Importeur bist und dein Label raufmachst, ja gut, das klar, das bist du 100% austauschbar.
Ja, aber boah, ich würde sagen, 80-90% aller FBA-Seller sind es. Klar machen die noch ein bisschen andere Bilder und haben irgendwie eine deutsche Marke und sagen, hey, ich bin Familienunternehmen. Ja,
I know it. Vor.
Ja, aber welche FBA-Brand ist wirklich eine Marke? Und brauchst halt auch eine Marke für Wassergläser? So, also wenn ich die halt wirklich für ein Drittel des Preises auch wirklich dann auf Temu bekomme, das sehe ich schon als große Gefahr. Ich verstehe alle Punkte mit Retention und so. Man darf aber nicht vergessen, die Mutter von Temu, Pinduoduo, ist an der Börse, ist halt profitabel. Also Wish ist halt auch das Geld ausgegangen. Also Pinduoduo ist ein Milliardenunternehmen, was Milliarden Profit macht. Also deswegen, wann die Luft ausgehen. Also die machen Profit. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass es ein ganz anderer Case wird und bis auch die deutschen Regulatorik da entgegenwirkt. Ich glaube, das wird noch ein ganz heißes Thema für die allermeisten FBA-Marken. Weil, was ich jetzt auch in der FBA-Szene gerade merke, super viel Frust, weil sie es verpasst haben, ihre FBA-Brand irgendwie zu verkaufen, weil die ganzen Aggregatoren und Aufkäufer sind jetzt irgendwie verschwinden vom Markt, die Preise gehen runter und dann ist man so, fuck, irgendwie so frustriert, ich habe den Absprung nicht geschafft. Gleichzeitig wird jetzt der Druck seitens Temu und Shein größer und ich glaube schon, dass da wahnsinnig Temu frisst sehr, sehr viel Marktanteil Amazon in diesen ganzen kleinen Gadgets und sowas weg und auch TikTok-Shops und sowas da kommt. Deswegen als reiner FBA-Seller, boah, werden die nächsten 18 Monate super spannend, weil es gibt keine Aufkäufer mehr und gleichzeitig kommt zum ersten Mal, also Wish hat ja bei Amazon keine Marktanteile weggenommen, aber jetzt mit TikTok-Shops, Temu und Shein ist zum allerersten Mal, dass es richtig eklig wird für die. Sieht man ja auch schon Amazon, wie sie drauf reagieren. Also zum allerersten Mal werden die auch gefühlt nervös. Also Gebührensenkung, wann hat man das mal bei Amazon erlebt? Und die haben halbiert in gewissen Warengruppen und so. Also ich glaube, da wird schon einiges passieren. Auch wenn ich jetzt kein Temu und Shein-Fan bin, aber ich glaube, müssen das viel ernster nehmen, als es gerade ist.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn wir noch weiter schauen, in den nächsten 5 Jahren wird Amazon schon immer krasser Gegenwind bekommen von unterschiedlichen Seiten. Das Thema weitere Marktplätze, die werden alle daran knabbern. Es wird viel fragmentierter werden. Ich glaube, es wird viel mehr Marktplätze geben, als wir jetzt heute schon haben. Nichtsdestotrotz wird Amazon ein Fundament und mega wichtig bleiben für eine sehr, sehr lange Zeit. Aber die knabbern alle da dran, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und so wird auch dann ein Temu da einen Platz haben und auch was abknabbern. Aber die Konkurrenz aus China habe ich halt jetzt auch schon auf Amazon. Also deswegen knabbert es insgesamt an Amazon einfach Marktpotenzial oder Marktanteile ab. Ja. Genau. Cool. Ich glaube, wir sind mit unserem Gespräch soweit durch. Aber jetzt wollen wir das Ganze gerne nochmal öffnen. Wir haben echt lange gelabert. Ich glaube, eine Stunde. Ich weiß es gar nicht genau. Aber was habt ihr denn für Fragen? Was wollt ihr Johannes noch für Fragen stellen? Was ist vielleicht noch unklar geworden? Geht zum Temu Produktlaunch. Ja, bitte.
Ja, eine Frage zum Anfangsthema. Wenn ihr ein Drittel der Belegschaft abwandert, geht ihr auch sehr, sehr viel raus. Wie habt ihr das gemacht, diese Transition hinzubekommen, dass praktisch das Know-how auch da bleibt, Kontakte, Netzwerk, keine Ahnung, eure Amazon-Leute, die kennen wieder auch Leute bei Amazon, jemand Neues kommt rein. Wie schafft man das, dass du dann praktisch nicht in Traction verlierst?
Magst du die Frage wiederholen?
Ach, die Frage war, wenn viele Leute das Unternehmen verlassen, wie schafft man, dass das Wissen in der Company bleibt? Mhm. Ich glaube, in unserer Kurse, wir hatten das ganz natürliche Glück, dass unser Amazon-Team, und das war jetzt nicht nur das Amazon-Team und da war es tatsächlich gar nicht so schlimm, aber nehmen wir an, unser Amazon-Team ist, also das Marktplatz-Team sind bei uns 8 Leute. Wenn da 2, 3 gehen, sind ja immer noch 5, 6 Leute da. Also und das sind ja die Kollegen, man spricht darüber. Ich glaube, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn wir 30 Leute gewesen und jede Abteilung hätte quasi nur eine Person gehabt und die wäre dann gegangen. Aber so war es bei uns jetzt nicht. Wir waren 100 Leute und über die Zeit, also über 12 Monate sind ja 30 gegangen und dann auch wieder nachbesetzt. Deswegen hatten wir dieses Problem jetzt nicht, weil jede Abteilung schon mehrere Personen war. Muss man ehrlich und realistisch sein.
Cool, danke für die Frage. Gibt es noch weitere Fragen hier im Publikum?
Ja. Ja, ich würde schlicht beantworten, aber welche Case würdest du TV-Werbung empfehlen? Also es ist, glaube ich, schwierig, vielleicht irgendwie eine Umsatzschwelle oder so zu sagen, aber vielleicht irgendwie allgemein, ab wann könnte man sich dann darüber...
Ich wiederhole nochmal die Frage, ab wann würdest du mit TV-Werbung anfangen, wenn du eine Brand bist?
Das Dumme ist bei TV, du kannst... Also TV wird über Agenturen. Du musst an eine Agentur gehen und die bucht es dann bei den Sendern ein. Und da fängt es erst an, tatsächlich, wenn man realistisch ist, so ein monatlicher Adspend 50.000 Euro. Das heißt, Marketingquote realistisch im E-Commerce 20%, also mal 5, 250.000 Euro Monatsumsatz Minimum. Und das würde ja nur bedeuten, dass du TV hättest. Also ab einer 500.000 Bauchgefühl monatlicher Umsatz würde ich mit TV-Werbung anfangen und ich würde auch nicht TV-Werbung machen, wenn ich jetzt keinen eigenen Online-Store hätte, sondern ich werde jetzt nie im Leben TV-Werbung auf Amazon machen. Tatsächlich aber hatten wir auch Gespräche mit Marktplätzen, mit anderen Marktplätzen und auch mit Softwareanbietern. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Sieht man ganz oft bei Apple-Werbungen. Im deutschen Fernsehen. Was ist am Ende, mal gucken, ob es jemand weiß, was ist am Ende einer fast jeder iPhone-Werbung in Deutschland? Was kommt da? Sehr gut, hätte ich nicht gedacht. Und zwar Partnerschaften. Dann zahlt Telekom, sage ich mal, würde ich jetzt tippen, zwischen 5% und 10% des Werbe-ETAs zahlt dann Telekom. Und da hatten wir auch mit, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich mache es einfach, Trusted Shops zum Beispiel gesprochen, dass sie so ein Siegel und so einblenden. Aber uns war das zu wenig Geld. Die haben, glaube ich, 1% hätten die uns gegeben. Bei 100.000, also 1.000 Euro. Na, da habe ich gesagt, boah, weiß nicht. Aber deswegen kann solche, würde jetzt Amazon zu uns kommen und sagen, ey, die letzten 2 Sekunden gehören die mir oder wir machen am Ende jetzt kaufen bei Amazon und die geben, also es ist eine Preisfrage, wenn die mir 10-20% geben, safe würde ich machen.
Geile Idee. Muss man, hast du es schon gepitcht bei denen?
Nee, aber zum Beispiel so ein Zalando, wenn, also Amazon ist halt ein Riesenunternehmen, aber so ein Zalando About You oder so, fände ich super spannend. Also, wenn das jemand hört.
Macht Tarek bestimmt.
Why not? Also, ich glaube, für beide ein spannender Use Case.
Mhm. Ja, cool.
Gibt's tatsächlich auch beim Super Bowl ein großes Thema gewesen. Gatorade und Peloton haben zum Beispiel auch einen Werbespot gemacht, um sich die Kosten zu teilen. Da ging es dann eine Frau irgendwie auf den Peloton, dann hat sie getrunken aus dem Gatorade. Ey, super natürlich. Also, wir sind da auch immer wieder am Brainstormen, ey, könnte was passen, vielleicht ein Schuhanbieter, wie du Snocks. Einfach sich Werbekosten zu teilen. Also so Partnerschaft, TV-Ads ist schon ein Thema. Also kann smart sein, wir haben es jetzt aber auch noch nicht geschafft, geil umzusetzen.
Okay, danke. Ja, wir hätten jetzt noch eine Frage.
Aber rechnet sich das dann margentechnisch, wenn du deinen TV-Spot, du willst eigentlich den Online-Shop, aber die Leute gehen dann zu Zalando zum Beispiel, wo wird eigentlich deine Markttiefe?
Rechnet sich das, wenn die Leute auf den Marktplatz gehen und nicht auf deinen Online-Shop nach einer TV-Werbung?
Ich habe es noch nicht gemacht, aber meine These wäre, die geben dann bei Google trotzdem Snocks ein und sehen dann unseren Online-Shop. Deswegen müsste man es halt mal testen. Also man wird es natürlich AB testen, wie dann die Sales und so sich verteilen. Aber meine These wäre, den zahlen lassen und der kauft dann trotzdem nochmal Online-Shop.
Geil. Weitere Fragen? Yes.
Man hat jetzt diverse Marktplätze gehört. Wie sieht es aus mit eBay und Etsy? Wie schätzt du da das Potenzial an?
Wie ist das Potenzial bei eBay und Etsy?
eBay hatten wir mal live. Boah, vor 2-3 Jahren, es lief gar nicht geil und es war technisch immer wieder ein Problem. Deswegen haben wir es ausgeschalten. Aber tatsächlich, das will ich mal mitnehmen, ob wir das nicht wieder live nehmen, auch Restposten und so weiter. Finde ich spannend. Lange nicht mehr drüber nachgedacht, deswegen danke. Etsy darf ja nur personalisierte Produkte verkaufen und handgemachte und so. Das kannst du natürlich auch dribbeln. In unserer Produktgröße, Unternehmensgröße, schon schwer. Da wird uns Etsy ganz schnell sperren. Aber für andere FBA-Seller safe super relevant. Und meine Verlobte verkauft so Schmuck. Und da habe ich sehr viel Etsy für gemacht und geile Plattform. Es gibt keine Plattform, die so schnell und einfach zu internationalisieren ist wie wie Etsy. Also sie hat im Monat so 15.000 Euro Umsatz auf Etsy gemacht und ungefähr ein Drittel mindestens hat sie international gemacht. Das hat super, also direkt nach New York, LA, aber auch Dubai, überall hin verkauft, weil die Leute halt sehr emotional shoppen und deswegen auch gewohnt sind, dass es mal 2-3 Wochen dauert und so. Deswegen, ich bin großer Etsy-Fan für spezielle Produktgruppen. Für uns, für Snox, ist es einfach kein Thema. Das würde nicht funktionieren, gegen die Richtlinien verstoßen. Und dann, weil wir so groß und bekannt sind, wird es sehr schnell auffliegen. Aber sage ich mal so, als FBA-Seller würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Das Werbeprodukt ist da tatsächlich noch relativ scheiße, kannst du wenig machen. Aber es ist echt, da kannst du noch viel so mit Keywords und so dich nach oben pushen. Also, falls jemand Etsy-Tipps haben wollt, da habe ich vor 1,5 Jahren sehr viel gemacht, kannst du viel Cray-Hack-Sachen machen.
Geil, danke für die Tipps. Gibt es noch ein paar Fragen? Na? Da kommt noch eine.
Wie sieht es aus mit B2B-Marktplätzen? Wahrscheinlich macht ihr das überhaupt nicht, oder? Das ist nicht relevant für euch?
Wie sieht es aus mit B2B-Marktplätzen?
Du meinst so Fair, Fashion Cloud und so Sachen? Tatsächlich ist gerade ein Riesenthema für uns. Also super spannend, weil wir offline gehen wollen. Und es gibt so 2, 3, 4 sehr große B2B-Marktplätze. Ich drehe mich mal um, das ist voll. genau, Fashion Cloud hat zum Beispiel 25.000 Händler. Also wir könnten jetzt auf Fashion Cloud unsere Produkte einstellen und dann können 25.000 Händler aus ganz Europa können dann darüber unsere Socken und Boxershorts bestellen. Super relevant. Haben auch ein Newsletter, kannst auch oben Banners und sowas kaufen. Vor 2 Wochen habe ich hier mit dem CEO gesprochen. Das prüfen wir gerade. Und Fair, kann ich euch sagen, ist für meine Verlobte, die auch so Sachen verkauft, auch super relevant. Weil bei Fair, müsst ihr euch vorstellen, auch ein sehr enger Partner von Shopify, ist das Geile gemacht, dass da als B2B-Store kannst du dann, also sie kauft zum Beispiel Produkte bei Fair ein, die sind darum versichert und so weiter und kann mit einem Klick die ganzen Produktinformationen in ihren eigenen Shopify-Store reinladen und du hast halt gar keine Produktdatenmanagement-Probleme und so. Deswegen finde ich sehr relevant und man sieht auch strategisch, Shopify ist bei Fair mit eingestiegen und hat sehr viel B2B-Features gelauncht. Also ich glaube, das wird noch ein richtig großes Ding, weil ich glaube, in 5 Jahren wird jeder offline verkaufen müssen, weil online gar nicht mehr Marge zu holen ist.
Geile These. Danke. Noch eine Frage, da kommen wir weiter.
Ich habe neulich erst zum ersten Mal davon gehört und jetzt noch nicht, habe ich recherchiert von dem Thema TikTok-Shows mit dem Hashtag dazu. Das ist ja wie ein Teleshopping aufs Vieh.
Wie ist deine Einschätzung zu den TikTok-Shops?
Also, wird ein riesengroßes Thema. Ist noch nicht in Deutschland live wegen dem ganzen Thema Datenschutz. Das wird auch noch einen Moment dauern, glaube ich, ist meine These. Sie launchen gerade die ersten kleinen Features und so weiter. In den USA, ich folge da vielen Leuten auf Twitter bzw. X, ist es, sage ich mal, das neue FBA, dass viele darüber starten und ja, dass das neue so schnell reich werden Geschäftsmodell ist. Ich glaube, es ist super spannend und interessant, weil halt der Weg sehr kurz ist. 2, 3 Gegenthesen, die ich zu TikTok Shop habe. Nummer 1, du kannst kein Unternehmen auf Viralität aufbauen. Das haben wir auch in den letzten 2, 3 Jahren gesehen, warum sich TikTok im E-Commerce nicht durchgesetzt hat. Weil es gibt ganz viele Marken, die Millionen Umsätze gemacht haben, weil ein Trend war, zum Beispiel so Nipple-Patches. Es gibt ganz viele so TikTok-Produkte. Geil. Dann bestellst du, die Videos gehen viral, machst Straßeninterviews. Ja, dann ist es irgendwann durchgekaut, das Thema. Und dann ist die Firma richtig am Arsch. Also ich habe da viele, viele Leute, Bekannte, die mir schreiben und sagen, ey, wir haben halt irgendwie im ersten Jahr 15 Millionen Euro Umsatz gemacht. ey, und jetzt müssen wir Insolvenz anmelden, weil du bestellst ja Ware nach, aber dann geht Video nicht mehr viral. Also deine Planbarkeit und ein Unternehmen aufzubauen, hat viel mit Planbarkeit zu tun. Ist geisteskrank schwer. Deswegen glaube ich, ist TikTok für E-Commerce-Unternehmen echt eher ein Fluch als ein Segen. Wir spenden auch fast nichts mehr auf TikTok. Es ist super schwer. Deswegen glaube ich, ist TikTok-Shops zwar geil, schnell reich zu werden, 300.000 Euro zu machen, aber damit ein Unternehmen aufzubauen, ist brutal schwer. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass dauerhaft TikTok sich als E-Commerce-Plattform so durchsetzt. Und meine Antithese gegen TikTok-Shop Nummer 2 ist, Social Shopping hat Meta oder Instagram auch schon in den USA vor Jahren probiert. Bei Adidas konnte man zum Beispiel vor 3-4 Jahren schon innerhalb von Instagram direkt auschecken. Pinterest hat es gemacht. Alles wurde eingestellt. Immer war die These, ja, in China und so weiter, im asiatischen Raum funktioniert super. Okay, jetzt der Westen kauft jetzt auch direkt, die Conversion Rate ist besser. Es hat nie funktioniert. Also technisch ist es ja nicht so schwer darstellbar. Und es wurde überall eingestellt. Sowohl bei Meta wurde es eingestellt, bei Pinterest, bei Snapchat, alles. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die Leute, also wenn du ein virales Video siehst, ob ich dann direkt kaufen will, mal so wie Temu und Shein, mal so ein Gadget und so was Cooles, ja. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt so diese nächste Instagram-D2C-Welle entsteht. Daran glaube ich irgendwie noch nicht, weil ich kenne keinen einzigen, der darauf ein funktionierendes Business, also auf TikTok und Viralität aufgebaut hat. Kenne ich nicht. Aber es scheint in den USA echt krass zu funktionieren. Also es werden ganz viele neue Unternehmen aufpoppen, aber die werden auch, glaube ich, relativ schnell wieder runtergehen.
Geil.
Sehr spannend. Ja. Welchen prozentualen Anteil macht es durch
Wie viel Umsatz macht ihr durch Influencer-Marketing?
Also gerade unser bester Kanal, um Neukunden einzukaufen, besser noch als TV-Werbung. Also funktioniert wahnsinnig gut. Ich muss kurz rechnen. Ich würde sagen, von unserem Gesamtumsatz sind es so 10-15% gerade. Ja, funktioniert sehr, sehr gut.
Brutal, ja. Und also, auf Neukundenumsatz wahrscheinlich noch viel mehr.
Genau, also richtig. Deswegen so, dieses Jahr würde ich sagen, so um die 10 Millionen machen wir bestimmt auf jeden Fall mit Influencer-Marketing. Und was ganz wichtig ist, wenn ich 100.000 Euro bei Facebook-Ads ausgebe, sagt jeder, oh, super nervig, Johannes, ey, ihr werdet mir die ganze Zeit ausgespielt, nach jeder Story kommt ihr irgendwie. Wenn ich 100.000 Euro bei Influencer-Marketing ausgebe, sagt, ey, Pamela Reif hat euch gepostet, voll cool, Knossi postet euch, Montana Black sind wir gerade dran, dass er uns postet. Das ist cool fürs Branding, die Leute feiern das. Aber keiner feiert mich dafür, dass ich 1 Million irgendwie im Monat bei Facebook ausgebe, weil es eher nervig ist. Deswegen, selbst wenn der gleiche ROAS, also der gleiche Return ist, zwischen Influencer und Meta, gehe ich immer pro Influencer-Marketing. Oh, sorry, geschwuppt. Ja. Und tatsächlich, was wir auch sehen, da sind wir jetzt gerade ganz aktiv dran, Customer Lifetime Values zu bewerten. Wir sehen gerade knapp 20% sind die Leute uns mehr wert in einer 180-Tage-Kohorte. Also bedeutet, vor 180 Tagen, also letztes Jahr so Oktober, wenn wir im Oktober jemanden über Facebook-Ads eingekauft haben und Person 2 über Influencer-Marketing, ist die Person, die über Influencer-Marketing zum ersten Mal auf uns aufmerksam geworden ist, es gibt in den ersten 180 Tagen 20% mehr aus als eine Person, die über Meta-Ads kommt. Und das Allerschlechteste, auch da Fun Fact, die allerschlechteste Kohorte, TikTok. Also, weil die geringste Retention haben, weil die sehen dich, probiere ich mal kaufen, aber null Markenloyalität. Und noch bessere Kohorte ist TV-Werbung. Tendenziell alte Leute, die sehen gar nicht so viel verschiedene Sockenanbieter, sondern haben die eine TV-Werbung gesehen, kaufen dann und bleiben der Marke dann treu. Und das ist für uns gerade auch ein nächster großer Schritt, dass wir danach auch sehr intensiv unsere Marketing-Budgets shiften.
Sehr geil. Da hinten gibt es noch eine Frage.
Genau, Thema Influencer. Was haltet ihr vom Thema Mikroinfluencer? Das heißt, dieses Werbebudget auf viel kleine Ausbildungen, wie ich in Montana Lake, weil wir wahrscheinlich deutlich mehr geht.
Was hältst du davon, wenn ich jetzt hier mal gleich eine Story mache mit meinen paar Followern? Wie viel Geld gibst du mir? Nee, die Frage ist, was hältst du von Mikroinfluencern?
Mikroinfluencer haben tendenziell, wenn man über eine breite Masse sich anschaut, einen besseren ROAS als große Influencer. Größtes Problem, was viele unterschätzen, ist der Faktor Mensch im ganzen Management. Was wir sehen, eine Person in unserem Influencer-Marketing, wir haben, glaube ich, gerade 6 Vollzeitleute dort. Eine Person kann nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, InfluencerInnen, managen. Und ich will ja den Umsatz, den mir ein Influencer-Marketing-Managerin bringt pro Monat, will ich maximieren. Wir sehen, so 30.000 bis 40.000 Euro kann eine ungefähr, sage ich mal, verbuchen Budget. Es ist cool, wenn ich für Mikroinfluencer, sage ich mal, nichts bezahle, aber die machen mir genauso viel Aufwand wie Montana Black, wo Fun Fact 100.000 Euro kostet bei dem einen Placement. Ist halt fast genauso viel Aufwand, wie wenn ich Flo jetzt ein paar Socken schicke und ihm erinnere, bitte poste und so weiter, mache ein Briefing und so weiter, wie Montana Black, wo ich zwar 100.000 Euro zahle, hoffentlich 300.000, 400.000 Euro mache, aber da habe ich mit der gleichen Arbeitszeit, habe ich 300.000, 400.000 Euro gemacht, bei einem 2 bis 3er ROAS, whatever, versus Flo macht...
Nein, unterschätzt mich nicht, nein.
300, 400 Euro Umsatz, aber ist halt der gleiche Zeitaufwand. Und das machen ganz, ganz, ganz viele im, sage ich mal, Mikroinfluencer-Marketing falsch. Die gucken nur auf den ROAS und dann frage ich, ja, wie viele Leute machen das denn bei dir? Rechnest du auch, und das machen wir zum Beispiel auf unseren Influencer-Marketing-ROAS, rechnen wir auch die Personalkosten mit drauf. Und das Gleiche bei Meta-Ads, musst du auch die Erstellung, also die Kosten für die Erstellung der Creatives mit dazu nehmen. Wir haben mit Robin und seinem Team haben wir irgendwie 10 Leute im Creative-Team, die müssen auch bezahlt werden. Da haben wir aber wieder einen Vorteil bei Influencern, die machen ja selber den Content. Da muss keine Ads oder Videos und Reels und sowas erstellt werden. Also man muss es ganzheitlich betrachten, deswegen kann es sinnvoll sein. Für uns haben wir gemerkt, lieber die Großen, die Teuren buchen, weil dann hast du auch den Burggraben-Effekt. Montana Black kann sich keine andere Sockenmarke in Deutschland leisten. Und deswegen... Was macht uns besonders? Wir können uns so Leute leisten. Das hört sich dumm an, aber ein neuer FBA-Seller, der jetzt Socken verkauft und auf den Markt kommt, das grenzt uns inzwischen ab, dass die Großen uns posten, uns tragen und deswegen hoffentlich wachsen wir weiter und performen die Konkurrenz aus.
Geil, spannend. Habt ihr noch eine Frage? 3, 2, 1, Johannes. Ganz vielen Dank für diese mega geile Podcast-Folge und vielen Dank für die ganzen Fragen.
Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.